Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Hertel.
Ja, Sie waren selber auf der ISS, zusammengenommen kann man sagen auch ein Jahr, aber auf zwei Missionen aufgeteilt. Hätten Sie sich das auch angetan, in Anführungsstrichen, ein Jahr lang da oben zu bleiben?
Ja, eigentlich schon. Nur muss man sagen, wenn man so 3 Monate an Bord so einer Raumstation ist, dann überlegt man sich natürlich schon beim Blick in den Kalender, wie lange das noch dauert, bis man wieder mit den Füßen auf festem Boden stehen kann. Aber auf der anderen Seite diese Begeisterung für die Arbeit dort oben, für den unglaublichen Blick, das Gefühl der Schwerelosigkeit und natürlich gerade vor dem Hintergrund der Bedeutung all dieser Arbeit, nicht nur für die Menschen hier auf der Erde, sondern auch für die Vorbereitung zukünftiger Missionen, wo dann Menschen hoffentlich irgendwann mal vielleicht so in 1,5, 2 Jahrzehnten zum Mars fliegen können. Das ist natürlich absolut motivierend und insofern, ja, hätte ich mir vorstellen können.
Und welche Schwierigkeiten das ja mit sich bringt, da oben zu überleben und quasi die Dinge des Alltags zu erledigen, das haben wir schon oft gesehen, auch in Beiträgen. Was macht das aber gerade so eine Langzeitmission mit dem Körper? Also wir wissen ja, Muskelverlust ist ein ganz großes Problem, auch die Knochen bilden sich zurück. Was passiert mit so einem Körper in Schwerelosigkeit, vor allem wenn es eben ein Jahr oder irgendwann auch mal länger dauert?
Also die entscheidenden Fragen stellt sich in jeweils diesen Bereichen, die Sie gerade genannt haben. Also Knochendemineralisierung, Muskelatrophie, es gibt noch andere Effekte, die also mit der Regulierung des Blutdrucks und des Herz-Kreislauf-Systems zusammenhängen. Die Menge der Strahlung, die man aufnimmt, stellt sich da irgendwann im Körper mal so eine Art Gleichgewicht ein. Das war bei den Missionen, die ein halbes Jahr gingen, bisher nicht zu erkennen. Also die Demineralisierung, die konnte man zwar auf der Basis der Erfahrung von den Langzeitmissionen seit Ende der 80er Jahre verbessern. Also zum Beispiel der Alexander Gerst, der vorletztes Jahr geflogen ist, der hat wesentlich weniger Calcium oder überhaupt Mineralien aus den Knochen verloren, als das zum Beispiel bei meiner ersten Mission zur russischen Raumstation mir noch der Fall war, weil einfach die sportlichen Tätigkeiten, die man dort oben machen kann, so verbessert wurden und so auf diese speziellen Bedingungen angepasst wurden, dass man das minimieren kann. Aber ob da irgendwann mal so ein Gleichgewichtszustand eintritt, das ist eine entscheidende Frage und eben nicht nur für so Langzeitmissionen, vielleicht mal in Zukunft zum Mars, sondern eben auch für die Frage hier auf der Erde, was führt denn eigentlich zu dieser Demineralisierung? Kann man den Prozess der Muskelatrophie irgendwann mal stoppen und pendelt sich das eben auf irgendeinem Gleichgewicht an? Und wie kann man den Körper vor Strahlung schützen? Man darf nicht vergessen, die internationale Raumstation ist in 400 Kilometern Höhe, also die ist noch durch das Magnetfeld der Erde von der Strahlung geschützt. Und wenn man sich auf die Reise zu Mars begibt und von dort wieder zurück, ist man natürlich für sehr lange Zeit einer wesentlich stärkeren Strahlung ausgesetzt. Also da gibt es noch einige Dinge zu erforschen, um tatsächlich dann in der Lage zu sein, solche Missionen mal durchzuführen.
Also viele Fragen für solche Missionen und gerade eben für die, die am Mittwoch zu Ende gegangen ist. Gibt es denn jetzt schon, ich sag mal, bahnbrechende Erkenntnisse für die bemannte Raumfahrt?
Ich denke, es ist verständlich, dass diese Untersuchungen nach der Rückkehr der Astronauten noch eine ganze Zeit anhalten. Die haben natürlich während der Mission zahlreiche Experimente durchgeführt, wo dann bestimmte Körperparameter, also beispielsweise der Mineralgehalt im Urin, der ein Maß dafür ist, ob diese Demineralisierung der Knochen permanent vorangeht, bleibt die immer auf dem gleichen Level. Also diese Daten, die wurden natürlich schon gesammelt, aber es gibt bisher keine Publikation darüber. Die Wissenschaftlerteams, die an diesen Fragestellungen arbeiten, die warten natürlich, bis sie alle Daten gesammelt haben, bis jetzt insbesondere auch dieser Wiederanpassungsprozess auf der Erde abgeschlossen ist und insbesondere im Fall von Scott Kelly, der ja eben auch deshalb ausgewählt wurde, weil er einen Zwillingsbruder hat, der diese gleiche Zeit dann auf der Erde war, der sich genauso an entsprechenden Tests beteiligt hat und diese Daten sollen verglichen werden. Also da werden wir noch einen Moment warten müssen, bis solche Erkenntnisse dann tatsächlich publiziert werden. Ich kann Ihnen da jetzt noch nicht so ein Heureka-Ergebnis sagen, dass das jetzt schon bekannt wäre. Das wird noch einen Moment dauern.
Einen Moment dauern wird es auch noch bis zur ersten bemannten Mars-Mission. Die Amerikaner scheinen da wieder ein bisschen das Tempo anzuziehen. Man hört jetzt so Zahlen 10, 15, 20 Jahre. Ist das realistisch, technisch und auch eben von diesen Erkenntnissen, dass wir also in 2 Jahrzehnten die ersten Missionen Richtung Mars schicken?
Also ich halte das definitiv für realistisch. Nun muss man sagen, der Zeitpunkt, wann man tatsächlich dann solch eine Mission durchführt, wird neben den Fragestellungen, die natürlich noch zu lösen sind, also medizinische Aspekte, natürlich sind auch technologische Aspekte noch zu betrachten, wird aber im ganz Wesentlichen davon abhängen, wann die jeweiligen Raumfahrtagenturen bzw. die Regierungen der daran beteiligten Länder die Entscheidung treffen, ja, wir bereiten jetzt eine solche Mission vor. Es ist immer so ein bisschen das Problem, wenn ich also auf den Moment warte, wo ich der Meinung bin, alles Notwendige zu wissen, um so eine Mission durchzuführen, dann kann das natürlich sich beliebig lange in die Zukunft schießen, weil man ist sich ja nie hundertprozentig sicher. Wenn wir das mal mit der Mondlandung vergleichen, wo von der berühmten Rede des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy bis zur Mondlandung 8 Jahre vergangen sind, die haben einfach gesagt, wir machen das in dieser Zeit. Also insofern müsste man dann heute einfach mal zu einem gewissen Zeitpunkt sagen, okay, wir einigen uns darauf, wir wollen das Mitte der 30er Jahre, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, wollen wir so eine Mission durchführen. Und jetzt fangt man an, konkret dafür Planung zu machen. Und deshalb muss ich sagen, also so ein Zeitraum 15, 20 Jahre halte ich für durchaus realistisch.
Und diese Langzeitbelastung ist ja ein Aspekt davon. So eine Reise zum Mars und zurück, die würde, so habe ich das gelesen, ungefähr 3 Jahre in Anspruch nehmen. Über den körperlichen Aspekt haben wir schon gesprochen. Aber was macht das eigentlich psychisch mit Menschen, wenn man eben komplett weg von der Welt ist und jetzt weiß, mit den 2, 3 Menschen in seinem Umfeld muss man die nächsten Jahre verbringen?
Bei so einer Mission zum Mars darf man nicht vergessen, den Zeitraum, den Sie genannt haben, der stimmt ungefähr, also es sind etwas weniger als 3 Jahre, der hat natürlich einen großen Reiseanteil dabei, das heißt, die Reise zu Mars und wieder zurück nimmt jeweils also über ein halbes Jahr in Anspruch. In dieser Zeit sind dann Phasen, da sehen Sie Ihr Ziel als kleinen hellen Punkt in der Schwärze des Weltraums und den Punkt, von dem Sie hergekommen sind, als kleinen Punkt irgendwo in der Schwärze des Weltraums. Also das ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Szenario und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es dann keinen Weg zurück gibt. Also Sie können nicht wie im Flugzeug sagen, so okay, jetzt ist irgendwas passiert, ups, jetzt landen wir wieder. Wenn Sie da auf dem Weg sind, dann sind Sie erstmal auf dem Weg zum Mars und dann müssen Sie im Prinzip erstmal beim Mars vorbeifliegen, um wieder zurück zur Erde zu kommen. Also das ist der große Unterschied. Natürlich hat das auch psychologisch eine gewisse Auswirkung. Jetzt tue ich mich natürlich schwer zu bewerten, wissen wir da alles oder müssen wir da noch Forschung machen? Es hat neben diesen Langzeitmissionen an Bord der ISS, hat es ja eine Langzeitmission bereits an Bord der russischen Raumstation Mir gegeben, von einem russischen Arzt, der Valerij Polyakov. Also ich denke, man konnte darüber schon eine Menge Erkenntnisse sammeln und für mich persönlich ist die Perspektive, also zu unserem Nachbarplaneten zu fliegen und dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, mit eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Planeten zu stehen, für so faszinierend und so motivierend, dass man dann sicherlich diese Härten bei so einer langen Reisezeit in Kauf nehmen kann.
Der Traum von der Reise zum Mars, er könnte doch noch Wirklichkeit werden zu unseren Lebzeiten. Vorbereitungen dafür treffen Astronauten auch mit Langzeittests, etwa wie Scott Kelly und Michael Kornienko, die jetzt knapp 1 Jahr auf der internationalen Raumstation ISS waren. Und was das Leben der Schwerelosigkeit bedeutet und wie weit der Traum von der Reise zum Mars ist, darüber haben wir mit dem Direktor für bemannte Raumfahrt bei der Europäischen Raumfahrtagentur, Thomas Reiter, gesprochen. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Hertel. Alles Gute.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.